ein großes Problem ist halt, dass es darum geht, wir leben in einem System, wo alles immer wachsen muss, immer mehr werden muss. Und es geht aber nicht so weiter. Also eine Erde mit begrenzten Ressourcen, da kann es nicht immer weiter wachsen.
Herzlich willkommen zum Anderswachsen-Podcast. Schön, dass du da bist, Andreas. Wir reden heute über Postwachstum und warum ist Teilen besser als Tauschen? Warum ist Tauschen nicht so gut wie Teilen? So rum.
Genau.
Ich verwechsel das immer. Erstmal herzlich willkommen, Andreas.
Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich bin total gespannt.
Ja, willst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du? Wie kommst du hierher?
mach ich mal. Also, ich wohne hier in Dresden mit meiner Frau und meinen drei Kindern und ich komme hierher jetzt zum Podcast. Du hast mich eingeladen, hast gesagt, ach, ich will eigentlich mal mit dir reden. Und für mich ist es total spannend, weil ich irgendwann vor vielleicht 5 oder 6 Jahren angefangen habe, mich so mit dem Thema Nachhaltigkeit oder soziale Gerechtigkeit zu beschäftigen und eigentlich vor allem so Bücher gelesen habe. Und das ging so von einem zum anderen und immer so weiter. Und das halt aber eigentlich sozusagen in meiner Freizeit mache. So, also was man so neben als Hobby quasi. trotzdem interessiert es mich irgendwie und ich merke, dass es mich beschäftigt und mich irgendwie anstößt und ich da was auch weitergeben will oder bewegen will.
Und eigentlich machst du ja was ganz anderes, ne?
Also. Ja, also eigentlich, also ein Teil meiner Zeit verbringe ich mit meiner Familie, wo ich immer denke, das ist schon ein ganz großer Teil. Und dann habe ich Kirchenmusik studiert und mache eben Musik mit verschiedenen Leuten, sitze da auch eine ganz schöne Zeit im Büro und plane irgendwelche Sachen und Projekte und so. Aber merke auch, dass ich gerne Musik mache, aber dass das irgendwie nicht alles ist. Also dass ich auch denke, ich kann irgendwie mehr als in Anführungszeichen nur Musik oder will auch, weil also es ist gut, aber will auch einen Teil meiner Lebenszeit und Energie für andere Sachen einsetzen.
Was schwebt dir da zum Beispiel vor? Also.
Na, ich merke halt, dass ich zum Beispiel sage, bei uns in der Kirchgemeinde haben wir einen Arbeitskreis Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit und wo wir schauen, wie können wir für die Kirchgemeinde, wie können wir für den Stadtteil diese großen Themen da, die mehr ins Zentrum rücken und da Veränderungen bewirken und was können wir da für Aktionen machen und da habe ich den Eindruck, da machen wir immer mal Sachen, die mir eigentlich Freude machen und wo ich sage, da haben wir mal einen Filmabend gemacht und ich habe mich mal damit beschäftigt, was brauchen wir jetzt dafür, irgendwie eine Lizenz und sonst was. Da habe ich erstens Sachen gelernt, zu denen ich sonst gar nicht gekommen wäre und da merke ich dann immer wieder, ich freue mich eigentlich, mich auch mit Leuten auszutauschen. Also ich kann auch gut, glaube ich, bei mir zu Hause sitzen und mit mir über Sachen nachdenken oder mit einem Buch und eine neue Impulse holen. Das auch, aber merke dann immer wieder so, ich freue mich auch, mit anderen Menschen darüber zu reden.
Ja. Du hast eben von den großen Themen gesprochen. Was für große Themen sind das? Die sind ja für jeden wahrscheinlich auch anders.
Na, wir haben ja den Arbeitskreis Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit genannt.
Okay,
und das sind also zwei große Wörter, wo ich, wenn jemand sagt, ja, was ist denn das jetzt Nachhaltigkeit und was ist denn Gerechtigkeit? Und da, beziehungsweise haben wir alle andere Vorstellungen oder haben irgendwie eine Ahnung davon, aber dann zu sagen, das ist es und das ist es, das ist so beides. Also, dass ich auf der einen Seite denke, es ist so ganz groß und deswegen auch schon irgendwie, finde ich, wichtige Themen, was irgendwie dran ist. Und dann denke ich, ist es auch irgendwie gut, dass es nicht so eng gefasst ist, also dass ich sage, wir wollen jetzt nur weniger Plastik.
Ja.
Was vielleicht ein sinnvolles Ziel ist, aber wo ganz viel ausgeschlossen wird, sondern deswegen mag ich dann auch irgendwie wieder diesen großen Begriffe, weil ich denke, es passen viele Sachen rein und es ist für vieles anknüpfungsfähig und dann geht's halt drum, im Gespräch mit den Leuten zu schauen, was ist deine Vorstellung von Nachhaltigkeit und wo sind da Schnittmengen und was interessiert uns beide oder wie wo können wir da was machen?
Ja. Und wie hat das Ganze dann für dich, also wo spielt da jetzt Postwachstum rein? Also das ist jetzt nochmal ein ganz anderes fancy Fremdwort. Mit Nachhaltigkeit haben ja viele schon so ihre Probleme, weil warum muss jetzt Kirche irgendwie noch auf diesen grünen Zug aufspringen? Also
ja.
Wie also kommt das da jetzt?
Jetzt für mich ganz persönlich habe ich den Eindruck, das kam halt irgendwie als Thema irgendwann dazu. Also jetzt so mit den, dass ich mich so erst beschäftigt habe, so na, haben wir überhaupt Möglichkeiten, können wir was ändern? Warum sollten wir was ändern? Was sind so Probleme, jetzt ökologische oder soziale Probleme? Und dann kam das halt irgendwie durch irgendein Buch oder was weiß ich dazu, irgendeinen Impuls. Naja, eben ein großes Problem ist halt, dass es darum geht, wir leben in einem System, wo alles immer wachsen muss, immer mehr werden muss. Und es geht aber nicht so weiter. Also eine Erde mit begrenzten Ressourcen, da kann es nicht immer weiter wachsen. Irgendwo ab irgendeinem Zeitpunkt lebt man dann auf Kosten anderer. Also anderer sozusagen der entweder andere Menschen oder auch mit jetzt auf Kosten zukünftiger Generationen.
Und, ja, oder auch auf Kosten der Schöpfung und der Natur, ne? Also
ja, genau.
Oder von anderen Spezies.
Genau, genau. Also das einfach, wenn das Ziel ist, Wachstum oder es muss mehr werden, das geht halt dann irgendwann, also nicht
und
mehr.
Da redest du von Wirtschaftswachstum oder von welchem Wachstum? Also Kinder wachsen ja auch.
Kinder wachsen auch. Ich denke, so schon Wirtschaftswachstum ist so im Zentrum, aber das ist ja auch so in unseren Köpfen drin. Also du musst immer noch mehr lernen, du musst dich irgendwie optimieren, du musst deine Zeit besser nutzen. Das spielt ja nicht nur, es ist jetzt nicht nur, dass wir sagen, das ist in dem wirtschaftlichen Bereich so, der von uns abgegrenzt ist, uns aber irgendwie tangiert, sondern das finde ich ist ja auch das Problem dran, dass es so übergriffig ist in alle Bereiche, also
so ein Produktivitätszwang.
Zum Beispiel, zum Beispiel, also du musst was leisten.
Ja.
Und wenn du nichts leistest, wenn du in der Schule nicht aufpasst und nicht mitmachst, dann schaffst du später nichts, weil du keinen Abschluss hast. Und ohne Abschluss, na wer weiß, was dann ist. Und du brauchst ja mindestens den und den Abschluss.
Ja.
Und
ist nicht zweckfrei, diese Bildung, nur weil der Ansatz von humanistischer Bildung war ja mal, ja, dass man irgendwie ein guter Mensch wird oder so oder auch sich menschlich weiterentwickelt. Aber das ist ja inzwischen einfach, damit man später, also wie du sagst, dass man später gut im Arbeitsmarkt zurechtkommt.
Genau, es hat immer so einen Zweck, du machst was, damit du was erreichst.
Und das ist mir auch aufgefallen, also selbst bei Hobbys musst du ja irgendwie gut sein, damit du das irgendwie, also oder ist so mein Eindruck und kriege ich immer viel mit, also wenn du irgendwie klettern gehst oder Musik machst, also wenn du es halt einfach schlecht machst und nur für dich machst oder einfach nur Gesangsstunden nimmst, weil es dir Spaß macht, also das ist, glaube ich, ganz unverständlich für viele. Also da ist, glaube ich, ein ganz großer Druck da, dass es halt irgendwie was bringen muss. Und wenn man dann gut in etwas ist, also zum Beispiel im Singen, dann muss man es auch irgendwie verwenden oder weiterverwerten, anstatt dass man es einfach nur machen kann, weil es schön ist zum Beispiel. Weil es Spaß macht. Na gut. Ich will jetzt aber, ich finde, das gehört alles dazu, aber wir haben jetzt immer noch nicht diesen Begriff Postwachstum übersetzt. Also Wachstum haben wir jetzt schon mal angesprochen und Post heißt ja danach. Was ist nach dem Wachstum?
Na, das ist eigentlich die große Frage. Was ist danach? Und so, was ich mitgekriegt habe, ist es wirklich eine Frage und es ist auch wieder so ein großer Begriff, Postwachstum und oder Degrowth auf Englisch, das hat sich auch teilweise durchgesetzt so. Und zu sagen, also jetzt haben wir Wachstum und was kommt danach? Was ist irgendwie, wir sehen oder viele von uns sehen, na, so kann es nicht weitergehen. Und dann ist ja die große Frage, was können wir stattdessen machen? Also was und wie kommen wir dahin? Also was ist so das Ziel und was sind die Schritte dahin? Und ich bin jetzt nicht der Postwachstumsexperte in dem Sinne, dass ich dir jetzt sagen kann, also Postwachstum so und so. Mhm. Und ist vielleicht auch gut so, weil ich denke irgendwie, was nützt uns und anderen so eine Definition? Und dann geht's los, sondern ich denke dann, das ist halt so ein Begriff, um zu sagen, wir haben jetzt aber festgestellt, es gibt die und die Probleme vielleicht mit dem Wachstum, aber dann müssen wir, also es nützt uns ja nur begrenzt was, also das ist wichtig, das erstmal festzustellen, aber wir müssen dann irgendwie schauen, gut, wenn wir das eine nicht wollen, was wollen wir denn dann? Also, und was machen wir, dass wir von dem, was jetzt nicht so sinnvoll ist, zu dem anderen kommen? Und ich denke, genau, und da ist eben Postwachstum auch so ein Sammelbegriff, wo sehr viele Aspekte mit reinspielen, der deswegen schwierig ist, weil was ist Postwachstum, aber eben auch die Chancen bietet, dass es so viele Anknüpfungspunkte gibt.
Ja, und wo ist da jetzt der Anknüpfungspunkt zur Kirche und zum Glauben? Also ich glaube, dass viele Menschen immer ein Problem haben mit diesen ja auch sehr gesellschaftspolitischen Fragen, das irgendwie mit Kirche zusammenzubringen. Ich würde mal jetzt so behaupten, dass die Kirche sich zwar schon politisch auch äußert, aber eher immer vorsichtig. Also ich glaube, selbst in der Kirche selbst, die Leute haben oft ein Problem mit der Frage, wie politisch kann sich Kirche oder sollte sich Kirche einbringen. Und naja, und das ist ja auch zum Beispiel in der Bibel ganz unterschiedlich. Also Jesus wurde als politischer Rebell, als, naja, heutzutage würde man sagen, Terrorist hingerichtet.
Ja.
Die Propheten wurden, ProphetInnen, also die ältesten Schriften, die wir haben, es ist auch Sozialkritik und Kultkritik, wo Ausbeutung angeprangert wird. Also das ist ja schon ziemlich politisch und auch so die Konstituierung vom, also Staat, Königreich, Israel ist ja alles politisch, aber trotzdem ist heutzutage ja oft implizit so dieser Claim, ja, Kirche sollte sich nicht zu sehr in Politik einmischen. Wie geht das zusammen und wie kommt man dann, also wo ist für dich die Verbindung, dass du sagst, okay, aus meinem, also ist das überhaupt aus dem Glauben heraus motiviert, dieses Interesse an Postwachstum oder hat das für dich gar nichts miteinander zu tun?
Ich fange mal bei deiner letzten Frage an. Für mich war es persönlich so, dass ich erst, so, es waren so diese Themen da, ich sag mal ökologischen, sozialen Themen und ich dann erst nach einer Zeit, ein oder zwei Jahren, bin ich da sehr eingetaucht, habe ich dann gemerkt, darf ich sozusagen den christlichen Unter- oder Überbau dazu bekommen, wo ich so gemerkt habe, doch ja, das hat was miteinander zu tun. Also eine Zeit lang lief das so auch parallel her, dass ich sag, irgendwie glaube ich christlich und mich interessieren diese Themen. Und dann hat sich das so verbunden, dass ich so gemerkt habe, ah ja, da gibt's was. Also ich bin da sehr stark von Dorothee Sölle, der Theologin und Dichterin und Aktivistin, geprägt und habe da, irgendwie bin ich drauf gestoßen worden über auch so 5 Umwege. So jemand hat mal in einem Heft geschrieben, hier, dieses Buch ist super und dann habe ich es nochmal gelesen und dann habe ich es mir irgendwann schenken lassen und dann habe ich es einfach irgendwann mal gelesen. Und das war so mein Einstieg, wo ich so gemerkt habe, das hängt total miteinander zusammen. Und da würde ich jetzt sozusagen weitermachen, wie hängt das mit Glaube zusammen?
Also, kannst du nochmal kurz sagen, weil vielleicht nicht alle Dorothee Sölle kennen. Also ich habe gerade schon so ganz verliebt, so, aber was schreibt sie denn jetzt spezifisch, was dich so begeistert hat?
Erstens weiß ich es gar nicht mehr so genau, es ist schon ein paar Jahre her, aber so dieses aus dem Glauben heraus leben und politisch aktiv sein und Widerstand leisten, also es gab zum Beispiel, ich glaube, das war irgendwie Ende der 60er Jahre, haben die dann in Köln politische Nachtgebete gemacht, wo sie wirklich gesagt hat, wir machen das aus unserem Glauben heraus, also nicht eben, weil wir jetzt auf der einen Seite glauben und auf der anderen Seite so geteilt voneinander irgendwie was wichtig finden, sondern weil wir das und das in der Bibel lesen, weil wir denken, Gott ist für uns so und so und wir sehen die Welt ist so und so und das passt irgendwie nicht zusammen oder in der Bibel, da ist für uns der Bezug, deswegen müssen wir das machen. Und bei ihr ist erstens, finde ich ihre, schreibt sie eben irgendwie schön, mhm. weil sie auch, sie hat, glaube ich, spät erst, aber hat angefangen auch Gedichte zu schreiben.
Ja.
Und hat auch immer so gesagt, na, ich schreibe, will jetzt nicht theologische Bücher schreiben, sondern ich will so eine Sprache finden, wie ich das ausdrücken kann, was ich von Gott erfahren habe, was ich über Gott sagen will. Und dann schreibt sie eben ganz theologisch, wie man es kennt, dass sie irgendwas herleitet, aber dann sagt sie, na, und da passt eigentlich dieses Gedicht und fügt da so ein Gedicht ein. Und das ist schon mal einfach schön. Mhm. Sie hat auch sehr, was mich auch sehr beeindruckt hat, dass sie sehr von sich selbst erzählt hat. Also, dass ja. sie gesagt hat, so, das habe ich im Studium gelernt und dann darüber, da habe ich, durch über den Punkt bin ich da dran gekommen, na, es könnte doch anders sein. Dann habe ich mich damit beschäftigt. Dann war sie, glaube ich, in den USA lange und ist da mit feministischer Theologie in Berührung gekommen und hat gesagt, naja, als ich da ankam, wusste ich das und das nicht, aber dann habe ich das erfahren. Und dann ist sie mit Befreiungstheologie in mhm. Berührung gekommen und wo sie auch immer von ihrer eigenen Geschichte erzählt, wie habe ich mich entwickelt? Damals habe ich noch das gedacht und jetzt hat sich's da, ich bin mit den und den Leuten in Berührung gekommen und das fand ich eigentlich auch, oder finde ich immer noch sehr beeindruckend, dass sie auch von sich selbst so erzählt und eben nicht so auch in ihren Büchern das so hinsetzt, so ist es, ja. sondern sagt, ich habe es erfahren in der Begegnung mit Menschen, in meinem Alltag, so auch von sich selbst damit so als Mensch mit reingibt.
Und ich finde, das ist also einer der Hauptunterschiede zu, ich sag mal jetzt so, deutscher Theologie in Anführungszeichen, also so das, was hier so Mainstream ist, dass sie ja ganz bewusst und übrigens ja auch viele andere, in Anführungsstrichen, wieder kontextuelle Theologien wie Befreiungstheologie etc., feministische, die ihren Kontext benennen und auch herleiten, woher diese Erkenntnisse kommen, während, also das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Kirchensprech, aber im deutschsprachigen Raum ganz oft einfach von der Theologie, dem Glauben gesprochen wird, ohne dass irgendwie zu erklären, woher das eigentlich jetzt kommt, dass ja. es ja wirklich auch aus Begegnungen mit Menschen, mit Gott, in einem ganz spezifischen Kontext, meistens ja weiß, bürgerlich, kirchlich sozialisiert, also und da hast du ja auch eine bestimmte Brille auf die Welt zu gucken.
Ja.
Und ich finde das, also das begeistert mich auch total an Dorothee Sölle, dass sie das eben auch gut herleitet, wo, also warum, und es sehr schlüssig macht, warum Glaube eben nicht einfach nur eine Privatsache so in einer geschlossenen Kammer ist, sondern nee, das hat was mit dem Leben zu tun und es entwickelt sich im Leben auch weiter.
Mhm.
Und deswegen hat das auch, also muss es auch Konsequenzen haben, wie wir Leben und Gesellschaft gestalten.
Mhm. Also und sie sagt da eben sehr stark auch, und das habe ich immer so bei ihr wahrgenommen, ich lese das und das in der Bibel und wenn ich das jetzt mit meinem Leben verbinde, dann sehe ich da sehe ich da einen Bezug. Also nicht so, es ist sowas Abgeschlossenes, sondern irgendwie, ich sehe eine Verbindung zu meinem Leben ja. oder sehe das heute oder sehe, wie die Welt ist und da sehe ich, dann lese ich wieder diesen Bibeltext und dann sehe ich, das hat einen Bezug. Und ich glaube, das hat mich auch sehr angesprochen, dass ich glaube, für mich war vorher Glaube so, ja, ich bin damit aufgewachsen und da hat man halt gelernt oder ist irgendwie so mitbekommen, wie das alles ist und die ganze Geschichte, sag ich jetzt mal mit Jesus zum Beispiel. Aber es war irgendwie so, doch, ich glaube, ein Stück weit neben der Spur. Also es hatte irgendwie was, hatte immer so Berührungspunkte mit meinem Leben, aber so, dass ich wirklich sage, das, was ich heute hier wahrnehme, was ich erlebe, dann das hat Verbindungen mit dem, was in der Bibel steht. Das ist nicht so ja. irgendwann mal passiert, sondern das passiert heute immer noch.
Ja. Das ist vielleicht ein guter Punkt, um mal kurz die Pause, Halbzeit-Cut ja. zu machen. Ich hatte ja schon dich vorher eingeweiht. Es gibt eine kleine Upcycling-Challenge. Ja. Und zwar hast du jetzt 10 Sekunden, um drüber nachzudenken, was du mit alten Büchern noch machen könntest. Also, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel immer noch das Tafelwerk aus der Schulzeit zu Hause oder so ein ja. Chemielehrbuch, wo ich bestimmt nicht nochmal reingucke, würde ja. ich jetzt mal so. Also ich habe die letzten 10 Jahre nicht reingeguckt.
Ja.
Okay, also ab jetzt 10 Sekunden.
Ich weiß, hab's schon mal gesehen, dass jemand aus alten Gesangbüchern so Engel gefaltet hat für den Christbaum. Aber da überlege ich jetzt, ob das mit dem Tafelwerk, kann man bestimmt auch machen. Dann ist es so ein bisschen, also es ist halt schön, wenn du Weihnachtslieder drauf hast, wenn du noch so ein bisschen weißt, das ist dann so, aber vielleicht kann man auch, was ist ein schöner Schmuck, den man aus dem Tafelwerk basteln kann? Naja, ich meine, wenn du Sterne faltest, das sind vielleicht auch noch so geometrische Formen. Mhm. Jetzt so, vielleicht irgendwas, naja, Sterne, die Sterne kann man immer hängen. Jetzt ist gerade so, ist noch nicht Frühling irgendwie, auch wenn es irgendwie auch nicht so richtig Winter ist, mehr. Irgendwas
wieder Winter bekommen.
Ja, ich denke, ja, irgendwas vielleicht, was man sich ans Fenster hängen kann, wo man denkt, ja, es ist nicht ganz so dunkel, wie es gerade manchmal scheint, so wenn es die Weihnachtssachen alle weg sind, aber noch nicht so das Frühlingslicht da ist.
Habt ihr so Schmuck, Sternenschmuck und so auch außerhalb von Weihnachten an den Fenstern zu hängen?
Wir haben jetzt noch quasi, wir haben noch unsere Wintersterne hängen. So. Aber ich habe mich dieses Jahr wirklich auch schwer getan, die Sachen wegzuräumen. Da habe ich es wirklich so gemerkt, es ist so dunkel, so gerade früh, und es war schön, einfach, wenn es dunkel ist, früh einen Stern anzumachen, so zum Aufwachen, so dieses Weihnachtslicht.
Und sonst halt nicht
ganz praktisch. Und wo ich so dachte, ich muss es wegräumen. Es war ja schön, dieses Jahr war die Weihnachtszeit so richtig lange, weil, also ich bin da auch ein Verfechter von Weihnachten, seine Zeit gibt bis 2. Februar, bis Lichtmess.
Na, ich dachte 6.
Nee, 2. Februar. Da ist Lichtmess. Das ist sozusagen, das ist so das Ende. Und da dieses Jahr Lichtmess an einem Sonntag war und sozusagen ging noch bis den Samstag nach Lichtmess die Weihnachtszeit. Und deswegen hatte ich dann so meine offizielle Entschuldigung quasi, warum es jetzt noch nicht weggeräumt hat. Es war so eine Mischung aus, ich bring's gerade noch nicht so richtig übers Herz, ich finde nicht die Zeit und eigentlich, es ist schon schön und es ist so schade, wenn jetzt so wirklich... Das war so, habe ich so richtig gemerkt, dieses Weihnachtslicht soll jetzt weggepackt werden. Das ist irgendwie schade.
Also ich darf ja nicht sagen, dass ich Theologie studiert habe, ne? Aber für mich wäre Weihnachten bis Epiphanias, bis zum 6. Gott, das ist das richtige Wort, ne?
6. Januar.
6. Januar, genau.
Ja. Na, es ist so, ich weiß nicht, ich meine, ich bin in Bayern aufgewachsen. Ich glaube, es ist schon, ich weiß nicht, ob es sowas eher katholisch ist. Marie Lichtmess ist, glaube ich, eher so ein katholisches Fest, aber da war es immer so, zumindest bis zum 2. Februar kann zumindest noch ein Stern hängen bleiben oder so. Und wir hatten jetzt auch, unser Christbaum war auch sehr gut, und wo ich immer dachte, warum soll ich den jetzt wegräumen und rausschmeißen, so im wahrsten Sinne des Wortes, wenn der hier noch so schön steht und uns Licht gibt und uns irgendwie begleitet.
Okay, ich finde das zwar auch sehr spannend, besonders weil es heute auch schon wieder so grau ist, aber ich versuche mal nochmal auf das Thema zurückzukommen, damit das irgendwie auch einen Mehrwert hat für die Menschen, die sich das anhören, also außer uns zuzuhören, wie wir reden.
Ja.
Und zwar, wenn wir bisher immer so über Postwachstum etc. geredet haben, da fielen immer sehr viel die Worte teilen statt tauschen. Mhm. Das hatte ich ja am Anfang auch erwähnt, dass das irgendwie Thema ist. Was ist der Unterschied zwischen teilen und tauschen und warum ist das eine besser als das andere? Und was hat das überhaupt mit Postwachstum zu tun? Also warum? Ja, egal. Ja. Lass dich mal reden.
Teilen statt tauschen. Teilen heißt für mich, ich schaue erstmal, was ich habe. Also ich schaue erstmal, was kann ich zum Beispiel oder was habe ich für Dinge eigentlich, die ich nicht mehr brauche, deswegen kann ich sie teilen. Aber ich schaue auch, was brauchen andere zum Beispiel? Oder es kommt jemand zu mir und sagt, ich brauche das und das, hast du das? Und dann dadurch nehmen wir uns gegenseitig irgendwie wahr. Also wir nehmen uns wahr, was brauchst du, was habe ich, was brauche ich vielleicht, was du hast. Und dann geht es eben nicht drum, wie in der Tauschlogik, also was uns meistens so umgibt, ich gebe dir nur was, wenn du mir auch was gibst, sondern ich sehe halt, du brauchst was und ich hab's, ich brauch's nicht mehr, also kannst du es haben. Und es kann jetzt einfach eine ausgelesene Zeitung sein, aber das kann auch einfach eine Fähigkeit sein. Ich kann irgendwas, also ich kann zum Beispiel Gitarre spielen und du sagst, oh, Gitarre ist eigentlich cool, ich habe da eine rumstehen. Und dann sage ich, na pass mal auf, wir treffen uns jetzt mal, wann passt denn bei dir, ich zeig dir mal was. Und dann gebe ich meine Fähigkeiten, mein Wissen an dich weiter. Und das ist auch schon so ein Bereich, wo man merkt, da ist dann Tauschlogik, gerät für mich auch irgendwie so an seine Grenzen. Also da wird es irgendwie selbst komisch. Also ich kann jetzt sagen, ja gut, wir machen jetzt quasi Gitarrenunterricht und du gibst mir so und so viel dafür, aber sozusagen, ich zeig dir jetzt
was. Muss man halt immer einen Wert festsetzen, ne?
Ja, eben, wie viel ist es wert, dass ich dir jetzt was zeige, was ich selber nicht mal, also irgendwie, das habe ich ja, ich habe es irgendwie gelernt. Ich habe jetzt selbst mir selber Gitarre spielen beigebracht. Also ist jetzt nicht mal, dass ich sage, ich habe da viel investiert und jetzt muss ich das wieder von dir reinholen. Sondern das ist dann eigentlich, also auch
aber
dieses...
Aber ist Zeit nicht auch ein Wert? Also du hast ja dann schon Zeit investiert und
ja.
Das ist ja auch...
Ja, aber ich habe es ja nicht gemacht, Zeit investiert, um dir dann jetzt mit dem Ziel, dir jetzt das Geld aus der Tasche zu ziehen oder dann zu sagen, ich lerne jetzt Gitarre spielen, damit ich das dann anderen beibringen kann. Sondern also jetzt zum Beispiel bei Gitarre spielen, hatte ich halt irgendwann mal Lust drauf und dann habe ich es gemacht und jetzt begleitet es mich auch so in meiner Lohnarbeit so immer mal und auch so privat, so ist es halt einfach praktisch und schön und da habe ich immer mehr gespielt und kann jetzt auch immer mehr und da denke ich, wieso soll ich das für mich behalten? Also für mich ist wirklich komisch zu sagen, ah, also das behalte ich jetzt, das muss ich so künstlich eigentlich zurückhalten und das ist dann, ist eigentlich die Überleitung zu einer analogen Sache, also teilen statt tauschen, Besitz statt Eigentum, wo es drum geht, Besitz ist das, was ich gerade brauche, was ich sozusagen auch nutze und also so. Und Eigentum ist aber was ich, also dieser Eigentumsbegriff ist irgendwie, das, ich habe es erworben und deswegen darf ich jetzt drüber bestimmen. Und es ist eigentlich egal, ob ich es gerade brauche oder nicht, aber weil es mein Eigentum ist, darf ich drüber bestimmen. Und da denke ich irgendwie zum Beispiel jetzt die Fähigkeit, ich kann Gitarre spielen, als mein Eigentum zu betrachten. Also das muss ich so auch drauf aufpassen. Und da muss ich jetzt aufpassen, dass es niemand anders bekommt. Und ich reguliere jetzt, wer das haben darf.
Patent,
das wirkt für mich irgendwie, also da bin ich vielleicht noch nicht zu, das wirkt für mich überhaupt nicht menschlich, würde ich irgendwie sagen. Oder sehr entfremdet, wenn ich so weit bin, dass ich sage, ich muss aufpassen, wem ich was zeige.
Ja.
So, in dem Bereich.
An der Stelle ein kleines Shoutout an die Band, von der der Jingle kommt. Ich hatte nämlich gefragt, also mir ist gerade so wegen Musik und Teilen, wer bin ich denn, dass mir das gehört? Also das Anfangslied Work Less, das ist von der Band Cats in Dinosaurs, eine schwedische Band, die von der habe ich dir schon mal erzählt, so Swing Jazz macht mit linken Texten, so arbeitet weniger, solidarisiert euch. genau, und ich hatte die gefragt, wie sieht's aus, kann ich da ein kleines Snippet verwenden? Und ich so, ja, auf jeden Fall. Und haben mir gleich ein Angebot gemacht, dass ich ja auch mal mit dem Vater von dem einen Gitarrenspieler reden könnte, der ist nämlich auch so im kirchlichen Kontext unterwegs und überlegt viel, wie man Solidarität da eben weiterdenken könnte, weil es ja eigentlich ein, also es ist jetzt kein quellentextliches Wort aus der Bibel, aber so vom Inhalt, also die Nachfolgegemeinschaft Jesu war eine Solidargemeinschaft. Also der hat ja die Jünger und Jüngerinnen aus dem sozialen und wirtschaftlichen Kontext und Sicherheitsnetz herausgerissen oder naja, zumindest herausgerufen, wie auch immer, vielleicht nicht gewaltsam gerissen, aber gerufen. Und die haben einfach eine Alternativgesellschaft nebenbei aufgebaut. Also auch sehr, okay, es ist unglaublich anachronistisch, da jetzt Postwachstum rein interpretieren, aber die haben sich dann eben auf das Teilen in der Jünger- und Jüngeren-Gemeinschaft verlassen. Also Jünger waren ja dann nicht nur die 12 Kerle, die da mitgezogen sind, sondern das waren ja auch die ganzen ChristInnen, waren es damals noch nicht, aber NachfolgerInnen, die Häuser gestellt haben, wo man sich treffen konnte, wo man schlafen konnte. Also die haben ja irgendwo auch übernachtet in den 3 Jahren, wo sie umhergezogen sind, die Essen vorbereitet haben. Also es gab ja Apostelinnen, die, also reiche Frauen, die, die nicht wegzudenken waren, wenn es darum ging, diese junge, neue religiöse Bewegung auch am Laufen zu halten. Und das finde ich auch ganz spannend, weil du vorhin, ich weiß nicht, hattest du, glaube ich, Apostelgeschichte erwähnt, ne?
In der Apostelgeschichte heißt, ich glaube, im 2. und 4. Kapitel, alles, was sie hatten, teilten sie miteinander.
Ach, wie praktisch, dass ich eine Bibel hier zu stehen habe.
Ja. Ich habe da auch mal was dazu gelesen, so dieses Urchristentum, und wo auch jemand gesagt hat, eigentlich über diese Praxis, also dass die anders gelebt haben als das Umfeld, dass die eben, da stand ja wirklich, die Leute sind mit ihren, haben ihre Sachen verkauft und haben das Geld so in die Gemeinschaft reingetragen, und wer gerade Not hatte, hat was bekommen. Und dass die eben nicht mehr getrennt haben, das sind jetzt Sklaven und das sind jetzt die hohen Herrschaften oder ja, Frauschaften, sondern gesagt haben, wir leben hier zusammen als Menschen. Und erst darüber sind die eigentlich angeeckt, auch in der damaligen Gesellschaft, in ihrer anderen Lebensweise.
Na, und weil sie Gottes Gesetze über das Kaisers Gesetze stellten.
Ja, aber zumindest habe ich so einen Artikel gelesen, der für mich sehr in diese Richtung ging. Sie haben anders gelebt.
Ja.
Und dadurch kam so im Umfeld, also dass welche gesagt haben, von, hä, was macht ihr da?
Mhm.
Über eben, dass sie dann wirklich auch bei offiziellen Stellen angeeckt sind.
Ja.
Und das finde ich eigentlich spannend, eben auch so für diesen Anderswachsen-Gedanke mit Kirchgemeinde, wo ich mir so dachte, wie wäre es denn, wenn wirklich eine Kirchgemeinde, ne, wir müssen jetzt nicht die Urgemeinde werden, das finde ich schon wieder schwierig, aber wenn wir als Gemeinde oder als nur Teil der Gemeinde einfach eben anders leben,
ja,
und dann plötzlich Leute sagen, naja, wieso macht ihr das? Und da drauf aufmerksam werden und wir dann sagen, naja, wir finden das aus den und den Gründen sinnvoll. Und das ist für mich dann auch wieder der Weg zu sagen, dem zu entgegnen, naja, ihr nehmt jetzt hier irgendwelche politischen Themen,
ja,
das hat auch nichts in der Kirche zu suchen, sondern zu sagen, ja, wir finden das bestimmte Sachen
so
sinnvoll. Ja, das steht da so, ist auch wieder,
nee, aber
nee, das steht dazu.
Ich würde das mal kurz vorlesen für alle, die nicht so
mal, ja,
bibelfest sind,
ja,
und dass da vielleicht, also dass wir uns das nicht ausdenken, sondern dass da wirklich teilweise sehr, also vielleicht auch ein bisschen romantisiert, aber na gut, ich lese erstmal vor hier Apostelgeschichte 4, das ist so ziemlich am Ende der Bibel für die, die das auch aufschlagen wollen. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele, und nicht einer nannte etwas von dem, was er besaß, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam.
Genau.
Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade ruhte auf ihnen allen. Ja, es gab niemanden unter ihnen, der Not litt, denn die, welche Land oder Häuser besaßen, verkauften, was sie hatten, und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Es wurde einem jeden zuteil, was er nötig hatte. Genau, und dann geht's um Josef, der seinen Acker verkaufte, und danach ein bisschen crazy story, dass da noch kein Film drüber gedreht wurde. Hananias und Sapphira, die lügen darüber, dass sie kein Geld hatten, und dann werden sie vom Blitz getroffen und sterben, weil sie gelogen haben.
Okay, ob das jetzt, wir lassen es mal bei der ersten Geschichte, würde ich sagen. Genau, aber dieses, alle, die es benötigt haben, die haben was bekommen.
Ja.
Das ist für mich das auch, wo ich denke, wie können wir da hinkommen, dass eben Besitz, das, was ich brauche, das nutze ich, und das, was ich nicht brauche, das kann ich weitergeben.
Ja.
Und wie kommen wir eben dazu, und wie kommen wir weg von diesem Eigentumsbegriff, der so eingeschrieben ist,
ja,
in unserem Denken, also auch ins Rechtssystem. Und
ja, also da finde ich es auch, also gerade dieses, was nötig ist, ich fände es ganz schwierig, weil mir das zumindest so beigebracht wurde, ja, Gerechtigkeit heißt, dass jeder das Gleiche bekommt. Also auch meine Eltern haben immer geguckt, dass wir, also ich bin auch mit zwei Geschwistern aufgewachsen, und da ging es halt, da war dann Gerechtigkeit, jeder bekommt das Gleiche und nicht, okay, vielleicht ist die eine sportlicher und mein Bruder liest gerne und was weiß ich. Also da ging es gar nicht darum, was wir nötig hatten, sondern also ich glaube, da weiß ich nicht, wie man da zu einem Umdenken kommen kann. Das ist ja so eingeschrieben irgendwie.
Na, für mich ist so ein Schlüsselpunkt so dieses sich gegenseitig wahrnehmen oder eine Beziehung aufbauen, wo ich denke, wenn ich halt einfach sage, also ich bin jetzt der Vater und jetzt habe ich hier die, keine Ahnung was, Schokoladentafel, und dann teile ich das einfach gleich auf. Meistens passiert es bei uns so. Aber ich kann auch vorher irgendwie fragen, na, wer will denn überhaupt Schokolade haben?
Mhm.
Vielleicht will eins meiner Kinder gar keine Schokolade haben, aber sagt, ah, ich hätte gern Gummibärchen. So. Und dann dadurch aber bin ich nicht so, ich habe es euch jetzt zugeteilt und es ist für alle das Gleiche, deswegen seid jetzt zufrieden, sondern ich trete in Beziehung mit ihnen und frage sie, na, was brauchst du denn gerade? Ich habe das. Was brauchst du eigentlich? Das ist so ganz im Familiären, im Kleinen.
Funktioniert das auch mit Taschengeld?
Das kann ich noch nicht sagen. Meine Kinder sind noch nicht so alt. Okay. Deswegen, also das ich denke,
tatsächlich ja spannend.
Ja, ja. Na, das ist ja eine spannende Sache, wo ich selber auch keine wirklichen Erfahrungen habe. So, es gibt ja Menschen, die sagen, wir haben so eine gemeinsame Ökonomie.
Ja.
Wir tragen einfach wir haben so ein gemeinsames Konto. Auch, ich habe es gehört auch von Leuten, die weit verstreut leben.
Okay.
Die verdienen quasi Geld und es kommt auf ein gemeinsames Konto und dann gibt es Mechanismen, dass sie untereinander aushandeln, wer braucht was, wofür. Und das finde ich irgendwie auch wichtig, dann wieder, um uns auch als Menschen wahrzunehmen, dass wir eben unterschiedlich sind. Also wir sind ja jetzt eben nicht genormte Verbraucherinnen und Verbraucher, die alle, wo jemand festlegt, so viel braucht jeder Mensch, sondern zu sagen, die einen sind damit zufrieden, die anderen sind damit zufrieden. Die eine Person, der langt es, wenn sie nur schwarze Kleidung hat und davon, also zwei T-Shirts und drei Hosen oder so. Und eine andere Person sagt, nee, ich will eigentlich gerne an jedem Tag was Unterschiedliches tragen. Und es ist auch gut und schön so. Also da auch wieder die Vielfalt wahrzunehmen.
Ja. Könnten denn, also ich weiß, das ist noch nicht Thema, aber vielleicht kann man deswegen noch ein bisschen freier drüber reden. Könnten deine Kinder dann zu dir kommen und einfach sagen, ja, hey, Papa, ich brauche jetzt 10 Euro, gib mir die mal.
Na, das finde ich total spannend, weil wahrscheinlich würde ich sie mal, wenn ich gut drauf bin, erstmal fragen, na, wozu brauchst du das denn? Und dann irgendwie, dann spielt er immer so mit, naja, wenn ich ihm jetzt 10 Euro gebe, kommt er dann morgen wieder und so. Und wo ich aber denke, eigentlich, also ja, das ist so ein Spielen auch zwischen, ich habe gelernt irgendwie, man muss mit Geld sorgsam umgehen und man muss es irgendwie auch lernen, was auch irgendwie so ist, denke ich. Das gehört auch zum Aufwachsen dazu und irgendwie auch zu meiner Rolle als Vater, dass ich irgendwie meinen Kindern einen sinnvollen Umgang, in welcher Weise auch immer, mit Geld beibringe oder mit Dingen allgemein. Ich glaube, es kommt irgendwie total drauf an, so zwischen meinen Mustern, was ich so im Kopf habe und wie ich gerade auch drauf bin. Ich meine, wenn ich irgendwie gerade müde bin und gestresst, sage ich wahrscheinlich erstmal nein. Aber wo ich auch immer versuche, immer mehr zu sagen, halt nicht von meinen pauschal, so ist es und so muss es sein, sondern zu sagen, na, wozu brauchst du es denn? Und da irgendwie auch ins Gespräch zu kommen, im Zweifelsfall können wir irgendwie einen Weg finden, zu sagen, ja, okay, dafür, naja, eigentlich finde ich, du hast doch selber hier Geld, kannst du es nicht davon nehmen? Oder vielleicht wäre das ein Geburtstagsgeschenk, sowas. Da irgendwie eben gemeinsam einen Weg zu finden.
Ja. Ab wann dürften deine Kinder mitbestimmen beim Geld? Ist das überhaupt vorgesehen? Also ich frage jetzt mal so ganz persönlich und konkret, damit wir das wirklich mal ein bisschen handfester überlegen. Weil letztendlich geht es ja dann um so kleine Situation,
ja.
Wie, also manchmal wird von Familie auch als Solidargemeinschaft gesprochen, aber wie viel Mitspracherecht haben Kinder denn dann überhaupt oder ab wann? Und will man sich das überhaupt geben als Eltern? Da Teenagern würde ich jetzt, also ich, keine Ahnung, oder vielleicht auch wirklich Kindern, da ein Mitspracherecht zu geben.
Ich kann es eigentlich jetzt nicht pauschal beantworten, ab dann und dann.
Ja.
Aber ich merke, dass ich mich freue, dass ich immer mal wieder den Impuls kriege zu sagen, eigentlich früher, als ich so in meinem Kopf denke. Also ich glaube, wir kommen immer noch sehr aus diesen alten Rollenbildern, so die Eltern sagen, wo es lang geht und die Kinder müssen irgendwie mitmachen. selbst wenn wir damit eigentlich nicht aufgewachsen sind. So, aber trotzdem sind Rollenbilder ja ganz, ganz lange einfach drin.
Ach so, war deine Familie nicht so?
Na, ich glaube jetzt nicht, nee, also ich glaube nicht, dass es so sehr vorgegeben war alles. Also ich habe einen Eindruck, wir hatten eigentlich ziemlich viel Freiheiten und uns wurde viel ermöglicht. Aber das ist also so, dass ich denke, da irgendwie einen neuen Weg zu finden, also das ist da müssen wir immer noch schauen, was ist, also eigentlich analog zur Postwachstumsgesellschaft, also ich weiß, dass ich nicht meinen Kindern alles vorschreiben will, weil es auch nicht, das ist ja nicht sinnvoll, sie sollen ja selber lernen, mit der Welt umgehen zu können, und ich will ihnen auch nicht alles und kann auch nicht alles Leid ersparen, und sie müssen auch mal frustriert sein und müssen auch lernen, also Mensch, ärgere dich nicht, ist da ein gutes Beispiel, so zu verlieren. So im Kleinen wie im Großen. aber da wirklich, eben, wie komme ich von, ich weiß, was ich nicht will, zu ich weiß, was ich will. Hm. Also wo ich halt jetzt versuche, immer mehr eben doch mal zu fragen und nicht zu sagen, also jetzt, okay, abends müssen die Kinder ins Bett. Dann sage ich jetzt, so ist es. So läuft's, sondern auch dann mal zu sagen, pass mal auf, eigentlich, ich will, dass ihr ins Bett kommt. Und jetzt ist Abendessen muss noch gemacht werden, wie können wir das machen? Wer hilft mir jetzt mal mit oder so?
Die machen dann auch mit.
Unterschiedlich. Also manchmal jetzt einen Nachmittag, das war irgendwie richtig, dann war das so ein schönes Erlebnis, wo wir nach Hause gekommen sind, ich habe es vom Kindergarten geholt. Und dann, ja, können wir Kaffee trinken machen? Habe ich gesagt, ja, können wir schon. Und dann kommt, dann helft doch gleich alle mit. Ja. Haben alle mitgemacht. So, ich war ganz erstaunt. Und dann irgendwie später beim Abendessen kam meine Tochter zu mir, die ist jetzt 4 geworden und hat mir jetzt, ich will dir mal was flüstern. Können wir einen Obstsalat machen? Und es war halt Obst da und ich war eigentlich an dem Tag irgendwie müde und dachte schon so, oh. Und ich freue mich, dass ich mich einfach drauf eingelassen habe. Und dann saßen wir, ich und meine 3 Kinder um den Tisch und haben alle Obst geschnitten und haben zusammen das Abendessen gemacht, wo ich so denke, das ist so, das war mal so ein Nachmittag, den ich versucht habe, für mich einzuspeichern, dass es geht. Ich habe mich darauf eingelassen und sie waren irgendwie dabei. Und dann ist es auch so, dass sie dann mal sagen, hier kommt, wir machen mal das Essen. Nee, keine Lust, sind alle weg. Ja. Wo ich dann ja auch sage, mir ist jetzt einfach wichtig, dass das Essen fertig ist und wir machen es jetzt.
Ich würde nochmal, also weil wir hatten ja vor kurzem noch über das Taschengeld und so gesprochen. Und ich finde, in einem familiären Kontext ist es auch immer nochmal anders. Und auch das jetzt mit dem Mitspracherecht beim Essen gestalten und so, als zum Beispiel in einer Gemeinschaft, wo im besten Fall, im Idealfall alle das gleiche Mitspracherecht haben, wie zum Beispiel Gemeinde. Ich habe ja immer noch, also die Hoffnung, dass wir das irgendwie mal ausprobieren können, auch in Löbtau, weiß ich nicht in welchem Maßstab und in welchem Zeitrahmen, aber wirklich mal so eine Einkommensgütergemeinschaft auszuprobieren, wie sich das anfühlt. Aber die Frage ist dann, wer oder wie entscheidet denn dann so eine Gemeinschaft? Wer in einer Gemeinschaft oder wie entscheidet eine Gemeinschaft dann als Ganzes? Wer dann welches Geld bekommt? Also da sind die Bedürfnisse ja auch dann ganz unterschiedlich. Jeder hat eine andere Miete, jeder hat unterschiedlich große Familien, lebt alleine, muss mit dem Auto zur Arbeit oder eben nicht, weil es in der Stadt mit dem Fahrrad möglich ist. Also ich bin da selber, habe da noch keine Lösung gefunden, weil sonst hätte ich das schon mal vorgeschlagen, dass wir es machen. Aber vielleicht hast du ja noch eine Idee, wie da zum Beispiel Entscheidungsfindungsprozesse oder wie solche Entscheidungen eben getroffen werden könnten.
Na, ich glaube, es geht nur, wenn die Menschen das untereinander ausmachen. Also die Leute sagen, wir wollen das jetzt gemeinsam machen. Die müssen für sich Regeln finden, wie kann, also wenn wir jetzt sagen, gemeinsames Konto, so, dann ist schon mal klar, okay, wir schmeißen alle unser Geld da rein. Und dann müssen die für sich Regeln finden, wer darf wie was rausnehmen, dass es für alle passt.
Also und ich denke, ja, dann eine zu große Gemeinschaft von 100 Menschen irgendwie aus, oder?
Das weiß ich nicht. Also da habe ich zu wenig Erfahrung. Und da weiß ich nicht, ist das vielleicht eben eine der Aufgaben, die wir vor uns haben, zu sehen, vielleicht müssen wir es erstmal probieren mit 10 Leuten. Vielleicht gibt es auch schon Gemeinschaften von 100 Leuten, die das können. Also da auch mal zu schauen, wer macht das schon?
Zumindest so Gesundheitsversicherung gibt es ja, Krankenversicherung, ne?
Diese solidarischen. Genau. Aber dann eben auch da ist ja, denke ich, dann auch die Frage, wie groß kann der Rahmen sein, dass es funktioniert? Und da kann ich jetzt nicht sagen, es geht oder es geht nicht. Ich denke, die Frage ist halt, passt es für die Leute, die mitmachen? und da denke ich, ist wieder für mich die, eben die Frage der Beziehung. Also die Leute müssen, denke ich, irgendwie schon Zeit miteinander verbringen. Da geht eben nicht so dieses Anonyme, was eben sehr gut über Geld funktioniert. Da macht halt jemand einen Vorschlag und also jetzt eine Versicherung und dann zahlst halt so viel und du zahlst halt so viel, weil du einfach das haben willst oder weil du es machen musst. So, sondern du musst halt Zeit investieren, dass du sagst, wir müssen uns irgendwie zusammensetzen oder miteinander reden und rausfinden, wie ist das? Aber wo ich denke, erstens, ja, wir müssen diese Zeit investieren. Gerade im Moment sind wir eher so, das ist anstrengend und die Zeit haben wir eigentlich nicht. Aber wo ich denke, das ist doch die Frage, was wollen wir eben? Und wenn wir sagen, ja, das ist sinnvoll, ich glaube, wir müssen wieder, also dass wir auch wieder dahin kommen, dass wir wieder mehr miteinander zu tun haben. Zumal wir, glaube ich, alle immer solche Erfahrungen machen, wenn wir wirklich mit Menschen in Kontakt sind, das bereichert uns doch ungemein. Ja. Also von so auch Resonanz, wo man sagt, da wird was, da sagt jemand was, da wird was in mir angestoßen, wird was zum Klingen gebracht. Das ist ja so ein schönes
Hartmut Rosa.
Musikalisches Bild. Dass das passiert und es passiert doch oft über Kontakte zu Menschen und dass man gemeinsam im Gespräch ist und dass man miteinander was macht. Und ich glaube, das haben wir irgendwie ein bisschen verlernt oder sind da auch...
Naja, beziehungsweise die Ressourcen sind ja teilweise einfach gar nicht da. Also wenn was heute fehlt, ist es ja Zeit, besonders bei denen, die weniger privilegiert sind. Also ich könnte mir halt, also da finde ich es halt echt schade, dass Postwachstum echt so eine privilegierte Sache ist. Also wer von alleinerziehenden Eltern hat denn Zeit übrig, um sich zu organisieren? Oder überhaupt mal darüber nachzudenken. Aber Zeit ist ein gutes Stichwort.
Ja, ich, so langsam. Nee, ich denke, das ist gut, dass du es nochmal sagst mit dieser Frage der Privilegien. Gestern habe ich es erst gehört, dass jemand sagte, Privilegien bringen halt Verantwortung mit sich, auch im Sinne, wir müssen Antwort geben und jetzt auch sagen, dass eben sagen, ja, wir sind hier privilegiert und daraus nicht sagen, Hilfe, darf ich das jetzt, weil ich das Privileg habe, sondern das halt nutzen und zu sagen, erstens, ja, ich habe jetzt das Privileg und ich kann es ausprobieren und jetzt mache ich es auch. Das ist so der Verantwortungsbegriff. Und aber dann auch eben, ich verliere die anderen nicht aus dem Blick, die das nicht können oder mache das für die mit. Das ist eigentlich auch, passt für mich wieder so in Beziehung oder so Verbundenheit zu sagen, es passiert da nichts nur, also das ist dieser Gedanke, wir sind alle so abgeschlossene Individuen und es besteht kaum Verbindungen zwischen uns, sondern das ist für mich eigentlich wie so ein urchristlicher Gedanke, also wir sind alle miteinander verbunden. Also wenn wir davon ausgehen, Gott hat alles geschaffen, dann sind wir zumindest alle über Gott verbunden, beziehungsweise alle untereinander so verbunden. Und das ist auch ganz praktisch, wo ich sage, also ich kann nicht leben ohne die Schöpfung allein, weil ich was essen muss, so, aber auch jetzt der Stuhl, auf dem ich sitze, da ist Leben drin, weil der aus Holz ist und das so, deswegen habe ich so viele Verbindungen eigentlich zur ganzen Schöpfung und das nehme ich ja oft nehmen wir es gar nicht so wahr und da denke ich eben auch da wieder die Verbindung zu den Menschen wahrzunehmen und zu sagen, ich mache das nicht für mich, weil es sich gut anfühlt, das ist auch wichtig, so, aber eben ich verliere auch die Leute nicht aus dem Blick, die das nicht machen können oder sag auch laut was dazu, dass ich sage, ich habe jetzt die Privilegien aus Grund der und der Gründe.
Ja, was halt heißt, dass andere die nicht haben. Ja.
Genau.
Das finde ich ist ein sehr schöner Schlussgedanke. Zum Schluss die Frage, wo würdest du denn gerne noch wachsen?
Na, ich glaube, das ist schon so dieses Beziehung und Verbundenheit, wo ich so merke, dass immer mehr zu leben oder zu erfahren, also dass ich denke, wo bin ich wirklich, wenn ich Kontakt mit Menschen habe, dass das wirklich, dass es nicht oberflächlich bleibt, so wo ich so merke, über E-Mail kann man ganz schnell mal was schreiben und dann denke ich mir, ja, ich kann so viele Leute fragen, aber dann merke ich auch teilweise, ja stimmt, wir haben mal vor 2 Jahren was gemacht, aber eigentlich das ist da kein Kontakt mehr da und dann zu sagen, gut, es geht nicht so viel, sondern ich sage dann lieber, das, was ich mache, da habe ich wirklich einen Kontakt zu den Menschen. Aber eben auch dieses Beziehung zu der ganzen Schöpfung, die mich umgibt und es wahrzunehmen. Und vielleicht würde ich da noch als Schluss eine kurze Geschichte anfügen. Ich hatte mal das Glück, dass ich das war im Rahmen eines Seminars, wo es darum ging, so einen Abend im Wald zu verbringen. Und ich saß da im Wald und habe auch so mitgenommen, ich will so Verbundenheit mit der ganzen Schöpfung irgendwie, das irgendwie erleben. Und saß da und habe meine Socken ausgezogen und plötzlich kam so eine Biene angesummt. Und mein erster Impuls war halt, oh Hilfe, wer weiß, was die jetzt macht. Dann setzte sie sich auf meinen Fuß und dann habe ich sie, glaube ich, auch erstmal weggescheucht. Und dann aber kam die da und hat meinen Fußschweiß abgeleckt. Und es ist irgendwie so ein, und dann dachte ich irgendwie, okay. Und sie flog wieder weg und kam immer wieder.
Und daraus wird dann der Honig gemacht.
Das habe ich jetzt nicht so weit gedacht. Aber irgendwie dachte ich, das ist so spannend, wo ich so dachte, warum muss ich dich jetzt da wegscheuchen? Scheinbar hast du was davon, mich stört's gerade nicht. Es ist schön, dich einfach mal wahrzunehmen, so als Wesen, das ja auch mitlebt und irgendwie lebe ich nicht nur von der Natur, sondern irgendwie stehen wir in so einer Wechselwirkung. Ja, und wo ich denke, das war für mich so ein ganz spannender Moment, so auch mit, dass so eine Verbundenheit da ist und wo ich denke, wir leben nicht abgetrennt voneinander, sondern sind doch alle verbunden und das will ich immer mehr leben und in mein Leben reinbringen.
Was für ein Schlusswort. Dankeschön für die Geschichte zum Schluss, aber auch für all deine Gedanken. Und ja, vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Ich fand es sehr anregend.
Gerne, ja.
Und ich, genau, dann auch euch allen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.